In Frankreich spricht man jetzt schon von der Vague Vert, von der grünen Welle. Denn die Grünen haben in Frankreich bei den Kommunalwahlen richtig abgeräumt. Mehrere große Städte, unter anderem Lyon oder Marseille, sind jetzt in grüner Hand. Sandra Rigol, das ist die stellvertretende Generalsekretärin der Grünen in Frankreich, mit einer ersten Reaktion im Sender France 2.
Durch dieses Wahlergebnis bekommen die Grünen in Frankreich eine enorme Verantwortung. All die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die jetzt in den großen Städten, aber auch auf dem Land gewählt wurden, werden die große Aufgabe, den ökologischen Umbau des Landes, jetzt wirklich vorantreiben müssen. Die traditionellen Parteien wurden dieser Aufgabe nicht gerecht. Wir müssen jetzt tun, was nötig ist, den Franzosen andere Wege vorschlagen.
Bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, Emmanuel Macron und seine Bewegung La République en Marche ist abgestraft worden. Woran das gelegen hat, was die Grünen anders, vielleicht eben auch besser gemacht haben und wie sehr das Macron jetzt unter Druck setzt, das klären wir mit unserem Frankreich-Korrespondenten Jürgen König. Außerdem geht es bei uns um eine Flagge, und zwar um eine historisch schwer aufgeladene, und zwar die von Mississippi. Seit 126 Jahren trägt sie ein Zeichen, das für die Zeit der Sklaverei steht. Aber jetzt hat eben der Bundesstaat Mississippi beschlossen, sich von dieser Fahne zu trennen. Für den schwarzen Senator Derek Simmons von den Demokraten ist das ein besonderer Moment.
Ich habe Gespräche erlebt, in denen mich republikanische Senatoren gefragt haben, was ich über die Flagge denke oder mein Vater und Großvater. Das bedeutet mir sehr viel.
Welche Geschichte diese Flagge hat und warum es wichtig ist, dieses Erbe aus der Konföderation weiter aufzuarbeiten, darüber habe ich gesprochen mit dem Kulturanthropologen Michael Hochgeschwender. Hier ist der Tag, am Montag, den 29. Juni. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Erst vor 4 Jahren gegründet und dann rubbel die Katz direkt die Präsidentschaftswahlen gewonnen, die Parlamentswahlen gewonnen und jetzt, ja, eher Pustekuchen. Ne? Bei den Kommunalwahlen in Frankreich hat die Bewegung La République en Marche von Präsident Macron ganz schön abgelost. Die großen Gewinner sind die Grünen. Das Ganze war ja eine Stichwahl, die wegen Corona um 3 Monate verschoben worden ist. Und naja, es sieht eben so aus, als würden sich viele FranzösInnen wünschen, dass die Politik auf kommunaler Ebene andere Wege gehen soll. Womit die Grünen so erfolgreich sein konnten, das kann unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König gut einschätzen und analysieren. Jürgen, woher kommt dieser enorme Zuspruch für die Grünen? Ist Klimaschutz am Ende doch wichtiger, als nach Corona die Wirtschaft anzukurbeln?
Also ich glaube, der Klimaschutz ist als Thema in Frankreich wirklich absolut angekommen, zumal in den Städten. Dort haben die Grünen ja auch ihre spektakulärsten Erfolge verbuchen können. Man muss sich das wirklich nochmal klar machen. Lyon, Straßburg, Marseille, Bordeaux, Grenoble, das sind alles große Städte Frankreichs, die jetzt grün regiert werden. In Paris regiert grün mit. Also das ist schon eine grüne Welle. Davon ist jetzt hier sehr viel die Rede. Woran das liegt, sicherlich auch daran, dass der allgemeine Erschöpfungszustand des Landes doch ein Bedürfnis nach Neuem aufkommen ließ. Ich glaube, das ist so der Hintergrund, vor dem sich diese grüne Welle ereignet. Nicht nur die Corona-Krise hat Frankreich ja hart getroffen, sondern es gab vorher schon diese monatelang Streiks und Proteste gegen Macrons Rentenreform. Dann gab es die monatelang Gelbwestenproteste. Das Ansehen der Regierung ist im Moment wirklich nicht besonders groß. Das Ansehen der Politik ist in Frankreich ohnehin eher schlecht. Und da hat man jetzt einfach diese Grünen in den Städten gesehen und hat sie als eine Art so Alternative zum Bestehenden wahrgenommen. Ich glaube, dass das so der Hintergrund ist, vor dem sich dieser Erfolg der Grünen abgespielt hat.
Hat es denn auch was damit zu tun, wie sich die Grünen aufgestellt haben? Also hat es etwas mit der Art der Kandidatinnen zu tun?
Unbedingt. Also die Grünen haben ihre Spitzenpositionen oder ihre Spitzenkandidaten mit relativ jungen und durch bürgernahen Politikerinnen und Politikern besetzt. Das sind fachlich kompetente Leute, engagiert, tatkräftig und auch und eben, das ist im Moment sehr wichtig in Frankreich, lokal sehr eingebunden. Die kennen ihre Bürger, jedenfalls sehr viele. Man kennt sie dort in den jeweiligen Städten und Gemeinden. Dort waren sie, sind sie bekannt, auch beliebt, wie man gesehen hat. Und dagegen hatten es die Vertreter Vertreter anderer Parteien echt schwer.
Du hast ja eben schon mal das Thema Klimaschutz angesprochen. Das scheint jetzt überall angekommen zu sein. Was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, aber das hätte man doch auch schon früher erkennen können, dass das ein Thema ist, das uns begleiten wird, das nicht mehr weggehen wird. Also auch schon vor, sag ich mal, 2, 3 oder 4 Jahren.
Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass das einer der zentralen Fehler vom Präsidenten Macron war. Viele Franzosen haben ihm das auch übel genommen, dass er dieses ganze Themenfeld Ökologie nie wirklich zu seinem Thema gemacht hat. Er hat zwar immer viel darüber geredet und er kann sehr gut reden, aber er hat relativ wenig getan. Zum Beispiel diesen angekündigten Rückzug vom Atom hat er sehr schnell aufgegeben. Oder er hat Nicolas Hulot zum Umweltminister gemacht, ein in Frankreich ausgesprochen prominenter Umweltaktivist, der voller Furor geradezu antrat. Nach einem Jahr warf er das Handtuch, sehr genervt und sehr publikumswirksam, weil er mit keinem seiner Themen wirklich bei Macron durchkam. Und darunter hat Macrons Ruf sehr gelitten. Ich glaube, er hat unterschätzt, in welchem Maße dieses Thema Umweltschutz, Klimaschutz, dieses Themenfeld Ökologie, wie sehr das doch in der Gesellschaft schon angekommen war.
Also darum nicht genug gekümmert, so schätzt du das ein. Was ist denn mit dem harten Corona-Kurs, der ja wirklich gefahren worden ist von der französischen Regierung? Meinst du, das spielt auch mit rein, dass die Wähler, Wählerinnen ihn dafür abgestraft haben?
Nein, das glaube ich nicht. Man hat auch immer so im Vorfeld gesagt, das wäre jetzt eine Richtungswahl oder ein Stimmungstest für die Regierung. Ich glaube das nicht. Macron hat mit seinem Management oder Nicht-Management viel Kritik eingefahren, dass die Krankenhäuser nicht vorbereitet waren, dass es keine Masken gab, dass es keine Tests gab, dass die Zahl der Toten so hoch wurde, fast 30.000, da haben immer alle nach Deutschland geguckt. Warum sind dort die Zahlen vergleichsweise dann doch niedrig? Also das hat Macron schon geschadet, aber mehr so im allgemeinen Ansehen. Ich glaube, für die Wähler war das hier eher in seltenen Fällen wichtig, aber das ist, gebe ich zu, mehr so gefühltes Wissen. Aber es gab auch zum Beispiel überhaupt keinen Wahlkampf. Der zweite Wahlgang lag ja fast 3 Monate oder 3,5 Monate nach dem ersten Wahlgang. Also das war wie so ein Appendix. Ich glaube auch deswegen ist die Wahlbeteiligung so niedrig.
War mit sehr rund 40%, niedrig, genau.
Rund 40%. Die Wahl hatte keiner mehr so richtig auf dem Schirm, außer eben da, wo wirklich engagierte Leute zugange waren. Und das waren am meisten die Grünen.
Lass uns noch mal genauer auf die Städte gucken, Jürgen. Du hast ja eben schon angesprochen, Lyon zum Beispiel, jetzt eben in anderer Hand.
Das ist bitter.
Ja, gilt so als die Wiege von der La République en Marche-Bewegung, eben
so
von Präsident Macron. Jetzt der Wechsel nach Grün. Was ist da passiert?
Also Lyon wurde 20 Jahre lang regiert von Gérard Collomb, einem Sozialisten, der einer der ersten prominenten Förderer Macrons war, der auch aus der Sozialistischen Partei austrat und bei La République en Marche eintrat. Auch er wurde jetzt abgewählt und ihm folgt im Amt Grégory Doucet. Das ist ein Politiker, den vor 6 Monaten außerhalb von Lyon noch so gut wie niemand kannte. Warum? Weil er jung ist, engagiert, so wie eben beschrieben, und ist jetzt Bürgermeister einer Millionenstadt. Das hat auch schon was Irreales. Nebenbei bemerkt, ich könnte mir auch vorstellen, dass manch einem der neu gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da auch langsam ein bisschen unheimlich wird angesichts der Aufgaben, die da auf sie zukommen werden.
Dieser Vormarsch der Grünen ist ja, das hast du eben schon beschrieben, vor allen Dingen in den Städten zu beobachten. Was sagt das eigentlich aus?
Ich glaube, man muss sehen, es hat sich einfach in den letzten Jahren in den Städten schon sehr, sehr viel getan. Allen voran in Paris, aber auch in anderen Städten. Man hat Straßen gesperrt oder verkleinert, hat dafür Busspuren eingerichtet, Fahrradwege wurden gebaut, Fahrradleihsysteme wurden eingeführt. Man hat Fußgängerzonen immer und immer wieder neu eröffnet. Und all das hat auch ein Bewusstsein dafür geschaffen, was alles möglich ist, auch in französischen Städten. Wenn ich denke, vor 25 Jahren wäre nie ein Mensch, der halbwegs bei Verstand ist, auf die Idee gekommen, Paris mit dem Fahrrad zu fahren. Heute kann man ganz wunderbar quer durch die Stadt radeln, das tun auch viele. Und weil sich da doch eben sehr viel verändert hat, und das ist die Aussage über die Städte, hatten die Grünen es leicht zu sagen, lasst uns da weitermachen. Und das dann eben, wie gesagt, vorgetragen von jungen, engagierten Leuten, hat den Erfolg gebracht. In Marseille zum Beispiel hat die Kandidatin eines Bündnisses aus Umweltschutzgruppen gewonnen. Das ist schon sehr bemerkenswert.
Kann man daraus ableiten, aus den Ergebnissen der Kommunalwahlen, dass da noch mehr gehen könnte für die Grünen?
Ja, wenn man es doch nur wüsste. Also die nächsten Wahlen, die wir haben, sind die Präsidentschaftswahlen 2022, die nächsten großen Wahlen. Und dann in Folge sofort die Parlamentswahlen. Und diese Präsidentschaftswahlen haben so ihren ganz eigenen Charakter. Die Grünen leiden ein bisschen daran, dass sie kaum Persönlichkeiten haben, die landesweit bekannt sind. Also so diese berühmten schillernden Figuren, wie zum Beispiel Nicolas Hulot eine ist. Also im Moment haben die Grünen kein so richtiges Gesicht. Wie zum Beispiel auch in Deutschland, die beiden Parteichefs, Chefin der Grünen, die treten in jeder Talkshow auf und also damit kann man diese Partei identifizieren. Sowas gibt's hier in Frankreich nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und bis zu den nächsten Wahlen ist es auch noch ein bisschen hin.
Dann lass uns noch mal gucken, Lyon haben wir jetzt mal ein kleines Häkchen hintergemacht, lass uns gucken nach Paris. Da bleibt ja die Sozialistin Hidalgo im Amt. Ist das so ein zartes Zeichen, dass die Sozialisten wieder zurückkommen könnten nach Hollande oder interpretiere ich da jetzt etwas rein, was faktisch einfach gar nicht da ist?
Ich weiß es nicht so. Also allgemein muss man sagen, dass die Sozialisten jetzt bei den Kommunalwahlen nicht so schlecht abgeschnitten, wie das vor allem Parteimitglieder befürchtet hatten. Das gilt schon als Erfolg. Die Personalie Anne Hidalgo, die sozialistische Bürgermeisterin hier von Paris, das ist schon eine Ausnahmeerscheinung in der Partei. Sie ist seit Anfang dieses Jahrtausends im Pariser Stadtrat tätig, hat mehrere Senatorenposten gehabt, ist seit 2014 schon Bürgermeisterin, hat von Anfang an eine Art so ökologischen Stadtumbau betrieben, wurde auch deshalb, glaube ich, jetzt für weitere 6 Jahre wieder gewählt, wenngleich es sehr viele gibt, die sie überhaupt nicht leiden können, um es noch freundlich zu formulieren, eben wegen ihrer, wie es dann heißt, autofeindlichen Politik. Aber sie hat jetzt auch eine überzeugende Mehrheit gewonnen hier wieder in Paris oder mit einer überzeugenden Mehrheit gewonnen. Aber auf die Gesamtpartei, glaube ich, kann man das nicht beziehen. Verbieten sich Rückschlüsse jedweder Art. Dafür ist das doch sehr speziell an Hidalgo, die hier auch einen auf ihre Person komplett zugeschnittenen Wahlkampf geführt hat. Und wo auch jeder wusste, der sie gewählt hat, warum er das tut.
Wie sieht es eigentlich aus mit dem rechtspopulistischen Rassemblement National mit Marine Le Pen an der Spitze? Also Populisten nutzen Krisensituationen ja ganz gerne eben aus für ihre politischen Botschaften. Hat das funktioniert in diesem Fall?
Nein, nicht wirklich. Also die extremen Parteien der Rechten, wie übrigens auch der Linken, La France Insoumise, konnten nicht wirklich große Erfolge erzielen. Mit einer Ausnahme, das Rassemblement National gewann in Perpignan, gewann damit zum ersten Mal in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Aber das war es dann auch im Wesentlichen. Hier wurde kommentiert, dieser Wahltag sei alles in allem ein schlechter Tag für Populisten gewesen. Und ich teile diese Meinung. Also die große Tendenz der Wählerinnen und Wähler hat sich schon zur Mitte hin orientiert.
Dann lass uns noch mal zurückkommen auf Macron. Steht der jetzt unter Druck? Also der überlegt ja immerhin, sein Kabinett umzubilden, ne?
Ja, er steht total unter Druck. Also man muss zunächst mal sehen, dass er ein ganz großes Ziel nicht erreicht hat. Er wollte mit seiner Partei La République en Marche diese Kommunalwahlen dazu nutzen, um sich endlich im Land eine Basis zu verschaffen. Das hat er ja im Gegensatz zu den anderen Parteien nie gehabt. Er wollte viele Rathäuser gewinnen, um auch überhaupt als Partei richtig wahrgenommen zu werden. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist eine wirkliche Katastrophe für die Partei, die ohnehin in keinem guten Zustand war. Es gab immer wieder Streitereien. Jetzt ist sie nicht mal, jenseits von Paris wurde sie nie wahrgenommen und hat jetzt nicht mal in Paris gewonnen. Einer Hochburg der Macron-Anhänger, der Macronie. Auch bei La République en Marche übrigens gibt es keine großen Führungspersönlichkeiten jenseits von Macron. Es gibt auch keinen Nachwuchs, wo man sagen kann, naja, da wachsen junge Politikerinnen und Politiker heran, die irgendwie in 1-2 Jahren irgendwie als Führungsfiguren antreten könnten. Und jetzt haben eben mit dieser Wahl alle gesehen, dass Macron mit seiner Bewegung einfach bei den Franzosen nicht angekommen ist. Sie werden nicht gewählt, man kennt sie nicht. Und was diese Kabinettsumbildung angeht, die wird ganz sicher kommen. Nichts Genaues weiß man nicht. Macron wird versuchen, auf den ökologischen Zug aufzuspringen. Das hat er heute schon getan. Vor allem aber, so wird es kolportiert, will Macron, sozusagen wieder selber regieren. Also bei der Rentenreform, auch in der Corona-Krise, da hatte er seinem Premierminister Edouard Philippe doch sehr das Feld überlassen. Jetzt will Macron, so verlautet es aus dem Élysée hinter vorgehaltener Hand, jetzt will Macron mit Blick auf die Wiederwahl 2022 sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Nicht zuletzt auch, weil bei den Beliebtheitswerten der Umfragen der Premierminister weit vor dem Präsidenten liegt. Auch das könnte Macron dazu veranlassen, sich von Edouard Philippe zu trennen.
Jürgen, ich danke dir sehr fürs Gespräch.
Merci, auf bald.
Es ist auch, aber nicht nur ein symbolischer Schritt. Das, was in Mississippi passiert, das steht für mehr. Mississippi im Südwesten der USA will sich von seiner Konföderiertenflagge trennen. Die Konföderierten, nochmal kurz zur Erinnerung, das sind die Staaten im Süden der USA gewesen, die die Sklaverei nicht abschaffen wollten. Und dieses eine spezielle Symbol in dieser Flagge, also das blaue Kreuz mit 13 weißen Sternen auf rotem Grund, das erinnert eben an die früheren Sklavenhalter. Vor dem Hintergrund der Antirassismusproteste in den USA hat sich Mississippi jetzt definitiv und auch endlich entschieden, diese Kriegsflagge der Konföderierten Staaten eben zu streichen. Wie wichtig ist dieser Schritt? Auch mit Blick darauf, wie sich die USA mit diesem konföderativen Erbe auseinandersetzt. Einschätzungen dazu jetzt von Michael Hochgeschwender. Der ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der LMU München. Und um den geschichtlichen Zusammenhang besser zu verstehen, erklärt Michael Hochgeschwender zuerst, welche Geschichte diese Flagge eigentlich hat.
Also es hat eine sehr komplizierte Geschichte, denn es ist die zweite Flagge des Staates Mississippi. Die erste war 1861 geschaffen worden. Die ist weniger bedeutungsvoll, weil sie 1865 schon wieder abgeschafft worden ist. Diese Fahne ist dann 1894 eingeführt worden, aber praktisch seit 1906 war nicht mehr so ganz klar, ob sie überhaupt die richtige Fahne ist, weil durch ein Versehen in einem Gesetz die Ausführungsbestimmungen verloren gegangen sind. Das heißt, bis 2001 hatte Mississippi dann überhaupt keine Fahne. Und 2001 hat man in einer Volksabstimmung sich für die alte Fahne wieder entschieden, die bis heute dann in Gebrauch ist.
Man muss das vielleicht noch mal kurz beschreiben. Also man sieht ja im Endeffekt ein blaues Kreuz auf rotem Grund. Und
man sieht erst einmal eine rot-weiß-blaue Ansammlung von Balken und dann in der Gösch oben links in der Ecke tatsächlich auf rotem Grund ein blaues Andreaskreuz mit 13 weißen Sternen. Das ist die alte Kriegsfahne der Konföderation. Das war nicht die Staatsfahne der Konföderierten Staaten der USA, die sah etwas anders aus, sondern die Kriegsfahne, die sogenannte Battle Flag. Und die steht von den Sternen her entweder für die 13 Gründerstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika, weil die Konföderation ja den Anspruch erhob, in dieser Tradition zu stehen und die eigentlich echten Vereinigten Staaten zu sein, oder nach einer anderen Lesart für die 13 hypothetischen Gründerstaaten der Konföderierten Staaten, also die damaligen Sklavenstaaten, die allerdings nicht alle in der Konföderation waren. Die Konföderation war kleiner als die Anzahl der Sklavenstaaten.
Jetzt komme ich nochmal auf die Frage am Anfang zurück. Welche Geschichte hat diese Flagge? Wie kann man eben jetzt diese besondere Einlassung in dieser Flagge, wie kann man die beschreiben?
Ja, das Problem liegt wirklich darin, dass Mississippi neben Georgia einer der beiden amerikanischen Bundesstaaten war, die die alte Kriegsfahne der Konföderation mit übernommen hat, zu unterschiedlichen Zeiten. Georgia hat das 1956 gemacht im Kampf gegen die schwarze Bürgerrechtsbewegung als symbolischen Akt und ist 2001 wieder davon abgewichen. Mississippi hat es 1894 gemacht, das war nach dem Ende der sogenannten Rekonstruktion, also einer nordstaatlichen Dominanz über den besiegten Süden als Symbol der Selbstbehauptung gegenüber diesem Machtanspruch der Nordstaaten und damit auch als Symbol, dass Mississippi ein integraler Bestandteil dieser Konföderation gewesen war.
Wer hat denn eigentlich dann dafür gesorgt, dass dieses Symbol auf die Flagge gekommen ist?
Also das war damals auch ein politischer Prozess und letztlich war es die Staatslegislatur, die ein Gesetz verabschiedet hat, das der damalige Gouverneur problemlos unterzeichnet hat. Man darf nicht vergessen, in den 1890er Jahren war Mississippi ein fast zu 100% von den konservativen Demokraten regierter Staat, ein Staat der sogenannten Lily Whites, also der lilienweißen, rassistischen Südstaaten-Demokraten. Und da war es völlig problemlos zu diesem Zeitpunkt, dieses Symbol aufzunehmen.
Mississippi ist jetzt der letzte Bundesstaat, der dieses Symbol ja im Endeffekt entfernen wird aus der Flagge. Warum ist es eigentlich der letzte?
Ja, Mississippi war immer besonders konservativ. Es gibt noch andere Südstaaten, die sehr stark in der alten konföderierten Tradition verankert sind, etwa South Carolina, die lange die konföderierte Kriegsfahne über dem Staatskapitol hatten wehen lassen. Das ist inzwischen auch abgeschafft worden. Aber Mississippi war immer so der harte Kern des alten Dixie und auch mit einer sehr rabiaten, rassistischen weißen Mehrheit. Also Mississippi war auch ein Zentrum des rituellen Lynchings in der Wende zum 26. Jahrhundert.
Erklären Sie kurz, was das ist.
Ja, wo Schwarze, meistens schwarze sogenannte Verbrecher, oft war nur der Verdacht vorhanden, von Volksmassen gelyncht worden sind, also rituell umgebracht worden sind, in aller Öffentlichkeit, ohne dass es je darüber einen Prozess gegeben hätte. Also da war Mississippi sehr stark verbreitet und noch in den 1960er Jahren war Mississippi eine Hochburg des Ku Klux Klan im Kampf gegen die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Insofern ist es kein Wunder, dass ausgerechnet dort das besonders stark vertreten ist. Es gibt noch zwei Staatsfahnen, nämlich die von Alabama und Tennessee, die etwas auf die alte konföderierte Fahne anspielen, ohne sie zu zeigen. Das ist der andere sehr konservative Südstaat Alabama und das ist Tennessee, wo eigentlich die konföderierte Fahne sehr, sehr versteckt ist. Da muss man schon genau hinsehen, um die Anspielung zu erkennen. Also insofern gibt es das noch in anderen Staaten, aber in Mississippi war es tatsächlich bis zum Ende sehr deutlich. Mississippi war nebenbei bemerkt auch der Staat, der als allerletzter 1995 das 13. Amendment, also die Aufhebung der Sklaverei, offiziell anerkannt hat. Das galt natürlich auch in Mississippi, aber es war ein rein symbolischer Akt, dass dann 1995 anerkannt wurde, dass dieses Amendment gültig sei.
Jetzt ist Mississippi der US-Bundesstaat mit der größten oder mit dem größten Anteil schwarzer Bevölkerung, liegt bei knapp 40%. Wenn diese schwarze Bevölkerung diese Flagge sieht, ist das doch eigentlich jedes Mal aufs Neue ein Schlag in die Magengrube, oder?
Ja, für viele Schwarze ist das tatsächlich so. Denn in wachsendem Maße, das war nicht immer so, aber im wachsenden Maße stehen die Konföderierten Staaten von Amerika ausschließlich für den Erhalt der Sklaverei. Und tatsächlich war es so, als die Konföderation sich gründete, gründete sie sich, um die Sklaverei zu erhalten. Die Peculiar Institution, wie man damals sagte, das stand in den offiziellen Austrittserklärungen auch drin, dass man die Peculiar Institution erhalten wollte. Und das ist natürlich bis heute für Schwarze ein Schlag ins Gesicht.
Jetzt gibt es ja schon lange Diskussionen um diese Flagge und man will das eigentlich schon länger ändern. Warum war das so schwer, da zu einer Änderung zu kommen? Beziehungsweise andersrum gefragt, warum ist es jetzt leichter, etwas zu bewegen? Klar, wir haben die Antirassismus-Demos auch oder vor allen Dingen eben in den USA. Ist das wirklich so dieser berühmte Stein, der es einfach dann komplett ins Rollen bringen kann?
Tatsächlich ist das der Auslöser, aber die Gründe gehen deutlich weiter zurück. Nun muss man allerdings auch sagen, 2001 hat es in Mississippi eine Abstimmung über die Fahne gegeben und da haben sich 64% der Bevölkerung für den Erhalt der Fahne ausgesprochen. Das heißt, sie hat auch eine demokratische Legitimation, das darf man nicht völlig vergessen. Aber die 36%, die dagegen waren, dürften überwiegend schwarz gewesen sein und es spaltet das Land. Das hat auch der republikanische Gouverneur von Mississippi gestern oder vorgestern noch einmal gesagt, das Symbol sei inzwischen so spaltend geworden, dass man nicht an ihm festhalten sollte. Und es gibt auch unter Konservativen inzwischen heftige Bedenken, ob nicht inzwischen die Südstaatenfahne von so vielen extremistischen Gruppen gekapert worden ist, dass das, was man früher vielleicht einmal als Positivo mit ihr verbunden hat, heute nicht mehr vorhanden ist.
Also das ist selbst den, ich sage jetzt mal, härtesten Republikanern dann zu krass.
Also den allerhärtesten nicht, aber den moderaten Republikanern ist das inzwischen zu konfrontativ geworden. Viele hängen immer noch an dieser konföderierten Tradition, die werden auch sich weiterhin wehren gegen den Abbau von Denkmälern für Bürgerkriegsgeneräle. Aber man erkennt inzwischen, dass das öffentliche Zeigen dieser Fahne doch eine Provokation ist und immer auch eine Provokation gewesen war. Und da hat es auch durchaus ein Mentalitätswandel innerhalb der Republikaner stattgefunden, der es jetzt tatsächlich relativ leicht macht, diese Fahne zu entfernen.
Jetzt ändert natürlich eine veränderte Flagge nichts am strukturellen Rassismus, der ist da. Trotzdem, wie bewerten Sie das? Ist das ein wichtiger Schritt, eben auch im Hinblick darauf, wie man sich auseinandersetzt mit dem konföderierten Erbe?
Also es ist in erster Linie ein symbolischer Schritt, der möglicherweise überfällig war. Ob es wirklich dazu beiträgt, sich mit dem konföderierten Erbe und all den Problemen, die sich aus der Sklaverei in der amerikanischen Geschichte ergeben, aktiv auseinanderzusetzen, wage ich fast zu bezweifeln.
Warum?
Denn letztlich wird damit ja ein Moment aus der Öffentlichkeit herausgenommen, an dem sich Debatten entzünden.
Aber also, eben haben Sie gesagt, es ist eben auch ein wichtiger Schritt, dass man eben da den Schritt zurückgeht und sagt, okay, wir akzeptieren einfach, dass das verletzend ist.
Ja, das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Also die eine Ebene ist die, will ich wirklich, dass in meinem Land sich permanent etwa 40% der Bevölkerung vor den Kopf gestoßen fühlen. Und das kann niemand auf Dauer wollen. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, wie schaffen wir es, die auch historische Diskussion über die Konföderation, über die Sklaverei, und das betrifft ja nicht nur die Südstaaten. An der Sklaverei haben viele profitiert, auch in Boston, in Philadelphia, in New York. Das heißt, da sind auch die Nordstaaten beteiligt. Wie schaffe ich es, diese Erinnerung lebendig zu halten, und wie schaffe ich es, sie nuanciert und nicht im Sinne eines politischen Aktivismus lebendig zu halten?
Wie könnte das denn aussehen beispielsweise?
Also das ist etwas, was durchaus in den USA ja auch passiert, dass man im Schulunterricht, in Dokumentationen, auch in populärkulturellen Fernsehsendungen dieses Thema immer wieder benennt und auf dieses Thema eingeht und zeigt, dass es eben nicht die einfache Konfrontation die guten Nordstaaten gegen die bösen Südstaaten war, die zum Bürgerkrieg führte, sondern dass das ein sehr, sehr komplexes Geschehen war, in dem alle Seiten auch durchaus ihre finsteren Seiten gezeigt haben. Also das sind Diskussionen, die man führen muss, und die werden auch geführt. Aber die einseitige Beschränkung jetzt auf die Frage, auf symbolische Fragen wie die Fahne oder Denkmäler, das trägt nicht notwendig dazu bei, diese Debatte wirklich zu intensivieren.
Also im Endeffekt, der Diskurs muss einfach am Leben gehalten werden.
Ja, und ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man heutzutage in den Plantagen von Thomas Jefferson in Monticello oder von George Washington in Mount Vernon Hinweise, deutliche Hinweise auf die Sklaverei findet, das waren beide Sklavenhalter. Wenn man dort eigene Slavery-Tours anbietet, wo über das Schicksal der Sklaven dieser beiden Präsidenten der USA informiert wird, dann ist das besser, als wenn man, sagen wir mal, Monticello und Mount Vernon einfach abreißen würde, nur weil Washington und Jefferson Sklavenhalter waren. Oder wenn man die Denkmäler der beiden entfernt. Denken Sie in Deutschland an die Debatte über die Kant-Denkmäler. Die können auch Anlass dafür sein, über die dunklen Seiten der Aufklärung zu diskutieren, über den Ordnungsfanatismus der Aufklärer, über Rassismus, der von Kant mitbegründet worden ist, über Imperialismus, über Sklavenhandel in der damaligen Zeit, von Aufklärern betrieben. Also das sind alles Momente, die so in die Diskussion hineinkommen können, die man aber ausblendet, wenn man in einer Art von Bilderstürmerei sich dem puritanischen Erbe anvertraut und so tut, als habe es das nie gegeben.
Jetzt soll ja im Endeffekt eine neue Flagge ausgearbeitet werden von einer Kommission bis Mitte September, und es soll auf jeden Fall der Wortlaut darin vorkommen: In God we trust, also wir vertrauen auf Gott. Wir haben ja eben schon über diese Symbolkraft, die es ja auf jeden Fall hat, mit der Flagge gesprochen. Was glauben Sie denn, welche Zeichen könnten von einer neuen Flagge ausgehen?
Ja, so wie ich das verstehe, soll ja die alte Flagge als Basis beibehalten werden, also genau. Dieses Blau-Weiß-Rot, und dann anstelle der konföderierten Kriegsfahne das In God We Trust. In God We Trust ist natürlich ein ganz klarer Hinweis darauf, Mississippi gehört zum Bible Belt. Also da ist baptistische Religiosität sehr, sehr weit verbreitet unter Schwarzen und unter Weißen. Insofern könnte das auch ein Symbol der Vereinigung sein unter den Auspizien vor allen Dingen protestantischer Religiosität. Es findet sich ja auch auf den amerikanischen Geldscheinen wieder. Das hat allerdings von der Herkunft her auch durchaus eine antikommunistische Schlagseite, eine antimaterialistische Schlagseite. Aber in den USA wäre auch das etwas, was Schwarze und Weiße gemeinsam tragen könnten. Insofern gehe ich davon aus, dass mit dieser neuen Fahne, da wird es von laizistischen Kreisen sicherlich Bedenken geben, aber in der Black Community im amerikanischen Süden gibt es nicht viele Laizisten.
Herr Hochgeschwender, ich danke Ihnen für diese Einschätzung und diese kleine Analyse hier im Podcast von Der Tag.
Gerne.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Der Tag. Rückmeldungen und Anregungen, auch für Themen, die wir vielleicht hier mal aufgreifen können, gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Sonja Meschkat. Danke fürs dabei gewesen sein.